Super 8, das Kinomagazin.
Super 8, das Kinomagazin mit einer Rubrik, die Patrick Wilinski und ich seit ein paar Wochen immer wieder gern bestücken, nämlich wir blicken zusammen zurück auf das Werk von Alfred Hitchcock, haben angefangen bei seinen Stummfilmen und uns über die englische Periode hingearbeitet zu einem Film, über den wir heute sprechen wollen, der den Auftakt gemacht hat für seinen Sprung über den Atlantik hin nach Hollywood für seinen Anfang in den USA. Die Rede ist natürlich von Rebecca, 1940 gedreht, und ich sage hallo Patrick.
Hallo Andreas.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, obwohl Rebecca der Film ist, der ihm, ja, wenn man so will, die internationale Anerkennung auch in den USA eingebracht hat, ausgezeichnet als bester Film bei der Oscarverleihung 1941. Ich persönlich mochte Rebecca nie so wirklich gerne. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, ich habe ja was, so ein Herz für die Außenseiterfilme von Hitchcock. Es ist wirklich ein, wie so häufig letztendlich haben wir über solche Filme gesprochen, ein Un-Hitchcock-Hitchcock. Also die Geschichte vielleicht kurz umrissen, eine unscheinbare junge Frau heiratet einen verwitweten Mann und soll auf Manderley, dem Anwesen von diesem Mann, leben. Doch dort hat sie sich schwer zurechtzufinden. Es gibt den Geist der ungeklärt verstorbenen Rebecca, der ersten Frau ihres Mannes, der noch überall irgendwie durch diese Gänge und vor allem bei den Bediensteten noch mitschwirrt, und plötzlich schleicht sich ein Verdacht ein. Jetzt, wenn ich es zusammenfasse, habe ich das Gefühl, ist doch etwas Hitchcock drin, wenn du so willst. Es erinnert aber vielleicht mehr an Bronte-Novellen, ne? An Wuthering Heights oder an Jane Eyre vielleicht am meisten. Ne? Da kommt ja auch eine Haushälterin in dem Fall in ein altes viktorianisches Haus. Aber du hast recht, es ist eher ein Kostümfilm. Es ist romantisch auch angehakt, aber es gibt auch diese unwohlen Momente in der Konstruktion des Drehbuchs. Ein Mord, eventuell, man weiß es nicht so wirklich, wird angedeutet. Da ist doch was. Ich weiß, du willst auf den Suspense hinaus. Der ist jetzt hier nicht mit der Faust aufs Auge gedrückt. Es ist aber durchaus ein Film eines Engländers, der nach Amerika kommt und der erstmal unter einem Produzenten-Mogul, wie es in heute nie geben wird, David O. Selznick erstmal Fuß fassen muss.
Das stimmt natürlich. Aber erstmal ist es ja, über David O. Selznick und seinen Einfluss können wir gleich noch reden, aber erstmal ist es natürlich ein Hitchcock-Film. Und als solchen liebe ich Hitchcock dafür, für seine Spannungsmomente. Ja, die brauchen in diesem Film sehr, sehr lange. In deiner Kurzzusammenfassung eben klingt der Film tatsächlich viel spannender, als er eigentlich in Wirklichkeit ist. Dann, Hitchcock-Filme sind für mich immer mit einer besonderen Nuance von Humor ausgestattet. Ich kann trotz all der Spannung, trotz all des Suspense, trotz all des Tiefgangs auch in religiösen oder moralischen Themen, die er streift, auch immer herzhaft lachen über seine Filme. Bei Rebecca, wo lache ich da? Das dauert auch irgendwie sehr lange, bevor dort mal so eine gewisse Form von Humor aufkommt. Auch die Figuren, die beiden Hauptfiguren, die sind ja psychologisierend gezeichnet. Ja, da sind ja, manche Sachen werden uns da so direkt präsentiert, schon in der Szene, wenn Joan Fontaine zum ersten Mal auf Manderley zufährt, im strömenden Regen natürlich, und wir sehen sie so umklammert von ihrer Kapuze, von ihrem Mantel, völlig von Bedrohungen erfasst. Wir ahnen schon, was das jetzt alles Schlimmes mit ihr in diesem Haus passieren wird. Diese psychologische Zeichnungen, die sind so überdeutlich und so überpsychologisierend, dass mir diese Charaktere einfach nicht so richtig nahe kommen. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass David O. Selznick ihn da reingeredet hat in seine Arbeit, oder ob er selber so ein bisschen durch diese neue Umgebung, durch die neue Atmosphäre noch verunsichert war, dass er nicht so genau wusste, was fängt er mit dieser Romanvorlage an. Da sind Hitchcock-Momente drin in dem Film, aber so ein richtig runder Hitchcock-Film ist das in meinen Augen nicht.
Naja, Hitchcock hat ja Truffaut auch gesagt, dass das ein Nicht-Hitchcock-Film ist, und in der Tat vor allem, weil Humor fehlt. Ich finde, der Humor, den du ansprichst, der ist in der Tat nicht da. Er ist eher einer Art, sehr britischen Art von Satire gewichen, denn dieser Blick auf diese Upper Class ist doch dann doch sehr britisch, und es ist interessant, dass dieser Brite nach Amerika kommt und statt einen amerikanischen Film zu drehen, dreht er doch einen so sehr englischen Film. Ich würde deine Kritik etwas relativieren wollen, weil was hier interessant ist vielleicht, sind diese sehr lebendigen Frauencharaktere, die sich hier durch die Bilderwelten, durch dieses, vor allem dieses große Haus bewegen. Dieses Haus ist ja auch so ein Hauptdarsteller in diesem Film. Und das beginnt bei Edith von Hopper, das geht über zu ihrer Schwester Beatrice und die Haushälterin Mrs. Danvers. Das sind doch sehr lebendige, sehr vielschichtige Frauenfiguren, wo man doch immer Hitchcock vorwirft, er zeichnet doch immer das gleiche blöde Blondchen. Und hier ist das ja quasi ein reiner Frauenfilm. Und auch diese Ängste sind auch sehr aus einer gewissen Weiblichkeit geboren, also die Konkurrentin, die tot ist. Also Hitchcock als Frauenregisseur, finde ich, ist hier nie so weiblich wie in seinen anderen Filmen.
Naja. Ich meine, Joan Fontaine ist natürlich schon eine von diesen Schauspielerinnen, die er dann ja auch in Verdacht, ich glaube ein oder zwei Jahre später mit Cary Grant zusammen dann nochmal besetzt hat und die, wo es auf ähnlichem Niveau dann eigentlich nur noch mit Ingrid Bergman und natürlich mit Grace Kelly vergleichbare Beziehungen dann in seinen Filmen gegeben hat. Aber an ihrer Seite, Laurence Olivier ist natürlich schon auch eine starke Rolle in diesem Film, wobei man immer sich fragen kann, wie genau ist eigentlich dieses Zusammenspiel dann wirklich entwickelt, dass er ihr da nach einer Viertelstunde schon den Heiratsantrag macht, weil er sich so spontan in sie verliebt hat. So richtig überzeugend wirkt das auf mich nicht. Ich habe auch manchmal so ein bisschen das Gefühl, der Film ist auf so eine Eigenartigkeit gealtert, weil man so viele Dinge heute vielleicht dann irgendwie anders machen würde. Und das Gefühl habe ich halt bei vielen Hitchcock-Filmen irgendwie nicht. Ich weiß nicht.
Ja, im Prinzip hast du recht. Ich will das nur immer wieder etwas relativieren, weil der Horror, und ich finde schon, dass es hier eine Art Horror, wenn auch auf einer psychologischen Ebene, was ja für Hitchcock nicht ungewöhnlich ist, existiert. Der rutscht eher so beiläufig hinein unter dieser Beobachtung. Der Film, stimmt, ist weniger Erzählung als Beobachtung, aber wie er sie langsam unter Druck setzt, wie er sie auch beleidigt, also die Fontaine, wie sie dort auch beleidigt wird, wie da in diesem Sprechen, in den Dialogen immer wieder so eine männliche Dominanz über die Frau widerfährt, wie er sie zurechtweist. Und sie, und das könnte man vielleicht auch ein bisschen vorwerfen, ist ja sehr naiv und sie merkt das ja gar nicht am Anfang, wobei wir als Zuschauer ja durchaus mitbekommen, dass er irgendwie auf eine Weise manipulativ vorgeht. Dieser schnelle Heiratsantrag, das ist alles irgendwie seltsam, das ist alles irgendwie komisch. Ich finde es auch schön, dass dieses große Anwesen Manderley heißt. Erinnert mich jetzt irgendwie auch an Lars von Triers Manderley, ja, der sich da durchaus hat inspirieren lassen. Und es sind dann doch sehr ikonische Bilder da geblieben, die Stimme aus dem Off am Anfang. Letzte Nacht habe ich geträumt, ich wäre wieder auf Manderley gewesen, also diese Erzählung von heute auf damals. Da ist schon sehr viel Feingefühl drin, aber es stimmt, das ist jetzt nicht der klassische Hitchcock.
Ganz am Anfang, ganz groß im Film, steht nämlich der andere Name. Da steht, produziert von David O. Selznick. Und das war nämlich eben damals auch der große Mann in Hollywood. Ein Jahr zuvor hatte er mit dem Film Vom Winde verweht, der eine oder andere hat vielleicht schon mal von dem gehört, einen ziemlich großen Erfolg in Hollywood. Und der hat sich natürlich deswegen auch von Hitchcock nicht so viel reinreden lassen. Man kann bei Donald Spoto in der Biografie über Hitchcock das sehr gut nachlesen. Dieses Machtverhältnis der beiden, zwei Alpha-Tiere, die dort aufeinander treffen und sich natürlich auch erstmal ganz, ganz stark einander gerieben haben. Interessant finde ich vor allem da immer diese Auseinandersetzung über die Art und Weise, wie so ein Film überhaupt gemacht werden soll. Hitchcock hat ja immer total ökonomisch gedreht, wusste vorher schon, wie er eine Einstellung später schneiden wird und hat dementsprechend auch nur die Kameraeinstellung gedreht, die er auch tatsächlich benötigt hat für den Schnitt, den er schon vor seinem geistigen Augen hatte. Es gibt eigentlich nie Verschnitt bei irgendwelchen Hitchcock-Filmen. Man wird nie irgendwo noch eine Rolle mit Material finden, das der Meister gedreht hat, aber dann für den Film auf einmal nicht mehr gebraucht hat. O. Selznick war ganz anders. Der hat gesagt, naja, das muss man doch aus mindestens 3-4 verschiedenen Perspektiven drehen, damit wir dann am Ende nachher im Schnitt selber entscheiden können, ich als Produzent, wie das wirklich im Film gemacht wird. Man kann sich ungefähr vorstellen, ja, wie es da gekracht haben muss, auch bei diesen Dreharbeiten zwischen den beiden.
Ja, es begann ja damit, wer spielt die Hauptrolle? Gone with the Wind, hast du gesagt, war ein Erfolg. Ich finde, das ist eine massive Untertreibung. Das war für die damaligen Verhältnisse ein unfassbares Ding, was der da durchgezogen hat. Auf dem Erfolg konnte Selznick wirklich fliegen. Dem sind 20 Paar Flügel gewachsen danach. Und dann lässt er sich natürlich von einem dicklichen Engländer, der New York und Amerika nur aus Landkarten kannte, irgendwie nicht reinreden. Das begann auch damit, dass er dachte, Scarlett O'Hara, dass er so vorgehen wollte bei der Wahl der Hauptdarstellerin, wie er damals für die Wahl der Hauptdarstellerin von Scarlett O'Hara in Vom Winde verweht vorgegangen ist, dass er nämlich 100.000 Frauen zu einem Casting bittet und sie alle diese Linien vorlesen lässt. Und Hitchcock war das voll peinlich, weil er von allen wusste, das sind sie nicht. Ich will jemand anderen haben, ich will John Fontaine haben. Und das Schöne daran ist, und ich finde, daran muss man immer wieder erinnert werden, das Studio Hollywood, das war nicht das Regisseurs Hollywood. Also wir haben ja gesagt, die Franzosen Truffaut, Godard haben ja den Regisseur als Autorenfilmer erst etabliert, dass es hieß, ein Film von David Lynch, ein Film von Steven Spielberg. Davor war das ein Film von David O. Selznick. Ne? Und dieser Clash, dieser Zusammenprall von künstlerischen Produzenten sind wirklich künstlerisch tätig. Heute vielleicht noch am meisten Harvey Weinstein, der noch diese Allmachtsfantasien hat. Ich kann alles zusammenschneiden und kann einen neuen Film draus basteln, weil ich weiß, wie Erfolg funktioniert. Und so eine Filme, sagen wir mal wie Rebecca, sind jetzt vielleicht, wenn sie jetzt so etwas gealtert sind, immer noch Zeugnisse, Artefakte einer Zeit, wo kreative Produkte wie Filme entstanden sind, aus einem Zusammenprall verschiedenster Blickwinkel auf Film. Ökonomische Perspektive, künstlerische Perspektive, Unterhaltung und so weiter und so fort. Als solches ist Rebecca Rebecca ein Wunderwerk, muss man ja fast schon sagen, dass er überhaupt entstanden ist.
Aber das Verhältnis zu Selznick ist natürlich auch insofern interessant, als dass Hitchcock, während er bei Selznick unter Vertrag war, ja nicht die ganz, ganz großen Meisterwerke geschaffen hat, sondern die kommen dann erst, als er frei gewesen ist bei seiner Studiowahl in den 50er Jahren. Für Selznick macht er so Filme wie Der Fall Paradin oder auch Spellbound, natürlich auch ein großer Film, keine Frage, aber das sind natürlich nicht die ganz großen Meisterwerke, die ihn später zu dem Ausnahmeregisseur gemacht haben, weswegen wir natürlich auch immer wieder auf sein Werk zurückblicken. Vielleicht war das auch so ein Seitenhieb auf Selznick. Nein, da kriegst du mich nicht hin. Ich mache hier mein Programm, das spule ich runter. Er hat ihn ja dann zwischendurch auch immer mal an andere Verleiher ausgeliehen. Aber so die ganz großen Meisterwerke hat er Selznick nicht geschenkt.
Nö, aber Selznick war, wenn wir in der Hinsicht sagen wollen, das nötige Übel. Ja? Er hat ihm $50,000, damals viel Geld, für einen Film geboten. Und er war der Erste, der ihm so viel Geld geboten hat. Und dann Hitchcock wollte nach Amerika, Hitchcock wollte in Hollywood drehen, dann sage ich natürlich ja auch erstmal zu einem Regisseur. Ich glaube, Selznick hat auch relativ schnell Interesse an Hitchcock verloren. Also, dass er es später vielleicht bereut hat, steht auf einem anderen Blatt. Aber der hat ihn ja wirklich immer wieder ausgeliehen an die anderen Studios. Und das ist ja auch nicht das erste Mal passiert. Otto Preminger, es gab ganz viele Regisseure, die haben mit den Produzenten sich ganz furchtbare Schlachten. Also Otto Preminger hat sich geprügelt mit seinem Produzenten auf dem Set. Also das wurde dann auch handgreiflich, da hast du gesehen. Kino, das finde ich immer so toll an diesen Geschichten, das war, oder ich finde, es sollte immer noch irgendwie so ein Spiel auf Leben und Tod sein. Da muss es um was gehen. Da kann man nicht sagen, wir machen hier ist der Beipackzettel, so schrauben wir das IKEA-Regal zusammen, so bauen wir den Film. Das funktioniert so nicht. Da muss Reibung sein, da muss Energie sein. Aber wie gesagt, Hitchcock und Selznick, das war vielleicht mal so eine Zweckehe, die man machen musste, damit beide sich in interessante Richtungen entwickeln.
Und wenn dafür der Oscar für den besten Film herauskommt, kann das natürlich nicht die schlechteste Zweckehe gewesen sein. Rebecca von 1940 von Alfred Hitchcock / David O. Selznick. Vielen Dank, Patrick, für das Gespräch.
Bitte, Andreas.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.